Liebe Geschwister, so wollen wir an diesem Abend im Schweiße unseres Angesichtes wie Adam unser Brot essen. Es soll eine Unterrichtsstunde werden vom Worte Gottes aus. Und wir haben einige Verse ausgewählt aus dem schönen Lied von Paul Gerhardt, die von den Vögeln singen, von den Geflügelten, angefangen von der Taube und der Schwalbe und der Glucke bis hin zu den Seraphim. Mensch zwischen Tier und Engel. Und wir werden uns mit der Frage zu beschäftigen haben, was denn der Vorzug des Menschen vor dem Tiere ist. Der Mensch hat ja mit dem Tiere Fleisch gemein und ist hineingesetzt in einen engen Käfig von drei Dimensionen, in den engen Käfig von Raum und Zeit. Er hat aber mit den Engeln Geist gemeinsam und vermöge dieses Geistes die Fähigkeit, auch an der Offenbarung aus anderen Dimensionen teilzunehmen. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. In meinen jungen Jahren wurde ich ja von Willi Schirmacher in den Dienst der CA gerufen und er hat mich hin und wieder einmal auch zu Jugendfreizeiten mitgenommen als Helfer und dort hat er gerne ein Büchlein von Lewis immer wieder vorgetragen, auszugsweise vorgetragen, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Dort ist ein finsterer Geist namens Screwtape, Gewindebohrer, der sich an einen noch untergeordneteren Geist wendet, Wormwood, das mag wohl so viel heißen wie Holzwurm, der die Aufgabe hat, in seinem Auftrag fromme Menschen zu verführen. Und wenn wir gleich einmal drei Auszüge lesen, möchte ich schon sagen, wenn er von unserem Feind redet, meint er natürlich den lebendigen Gott. Und wenn dieser Dämon von unserem Vater redet, meint er den Satan. Er sagt in einem Abschnitt Folgendes: Natürlich wird auch der Feind inzwischen nicht müßig bleiben. Wo immer ein Mensch betet, besteht die Gefahr, dass er selbst unverzüglich eingreift, mit zynischer Gleichgültigkeit gegenüber der Würde seiner und unserer Stellung als reiner Geister, überschüttet er diese menschlichen Tiere, wenn sie nur auf den Knien liegen, mit Selbsterkenntnis in ganz schamloser Weise. Aber selbst wenn er deinen ersten Angriff der Irreführung vereitelt, so stehen uns noch feinere Kampfmittel zur Verfügung. Und hinsichtlich des Gebetes sagt er, es ist die Frage, ob die körperliche Haltung für ihr Beten gleichgültig sei. Denn sie vergessen stets, was dir jedoch nie entgehen darf, dass sie an und für sich Tiere sind, und dass alles, was ihr Körper tut, auch ihre Seele beeinflusst. Es ist spaßhaft, dass die Sterblichen sich immer vorstellen, wir flößten ihrem Geist gewisse Dinge ein. Dabei beruhen unsere besten Erfolge darauf, dass wir ihnen gewisse Dinge fernhalten. Und er fährt fort, der Mensch ist ein Amphibium, halb Geist, halb Tier. Der Entschluss des Feindes, solch einen empörenden Mischling zu schaffen, war einer der Gründe, die unseren Vater bestimmt haben, ihm seine Unterstützung zu entziehen. Als Geister gehören sie der ewigen Welt, als Tiere jedoch der Vergänglichkeit an. Während also ihr Geist auf ein ewiges Ziel ausgerichtet werden kann, ist ihr Körper, sind ihre Leidenschaften, ihre Vorstellungen fortwährenden Veränderungen unterworfen. Denn in der Zeit leben heißt sich wandeln. Und das ist wirklich eine erstaunliche Tatsache, wenn wir daran denken, dass wir auf diesem Planeten, der vielleicht einige Jahrtausende oder einige Jahrmilliarden alt ist, nur eine solch kurze Gastrolle spielen, die wir das Leben nennen, und uns dann von diesem Planeten wieder verabschieden. Der greise Vater Jakob wurde in seinem Alter, nachdem er Josef wiedergesehen hat, vor den Pharao gestellt. Da heißt es in 1. Mose 47, und Josef brachte seinen Vater Jakob und stellte ihn vor den Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Eine erstaunliche Tatsache, wie dieser Patriarch Israels seine Hände erhebt und im Namen Jahwes den König Ägyptens segnet. Und der Pharao sprach zu Jakob, wie viele sind der Tage deiner Lebensjahre? Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre, und sie haben nicht erreicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Wenig und böse, sagt dieser Mann mit 130 Jahren, der noch kerngesund vor dem Pharao steht. Was mögen da wir schon sagen? Und dann erhebt er noch einmal die Hände, und Jakob segnete den Pharao und ging von dem Pharao hinaus. Das lediglich zur Einleitung. Und nun wollen wir einmal aufschlagen, Prediger 3, Vers 16 bis 22, wo etwas genauer gesagt wird über das Verhältnis des Menschen zum Tiere. Ich möchte allerdings, damit wir nicht gleich wieder Widersprüche in der Bibel sehen, darauf hinweisen, dass Salomo, der hier der Prediger genannt wird, der seine Stimme erhebt, die Dinge beschaut unter der Sonne. Das heißt, nach wissenschaftlichen, philosophischen, menschlichen Gesichtspunkten. Wir waren einmal mit einem Freund bei Lofer, und dieser Freund hat uns mit seinem Auto, wir gehören ja zu den letzten Fußgängern der Bundesrepublik, hinaufgefahren auf die Loferalm. Im Tale waren dicke Nebel, und als wir dort hinaufkamen, nein, ich glaube, es war die Kalbrunnalm, da tat sich der Himmel auf in einem strahlenden Blau, und die Sonne beschien die hochgelegenen Almen und Berge in einer wunderbaren Weise. Es war im Oktober. Und wenn man dann in die Täler hinabschaute, dann lagen dort weiß und dick die Nebel und füllten die Täler auf. Aber auch das war noch nicht über der Sonne. Auch das war noch unter der Sonne. Was wird das einmal sein, wenn wir im Leben der Auferstehung und dem Christus gleich hinweggerückt werden in jene Dimensionen der eigentlichen Wirklichkeit Gottes und seines Geistes, und wenn wir der Sonne gegenüberstehen, dem Christus, in dessen Strahlen Heilung ist. Also unter der Sonne, Prediger 3, 16 bis 22. Und ferner habe ich unter der Sonne gesehen, an der Stätte des Rechtes, da war die Gesetzlosigkeit. Und an der Stätte der Gerechtigkeit, da war die Gesetzlosigkeit. Das ist bis heute so geblieben. Ich sprach in meinem Herzen, Gott wird den Gerechten und den Gesetzlosen richten. Denn er hat eine Zeit gesetzt für jedes Vornehmen und für jedes Werk. Ich sprach in meinem Herzen, wegen der Menschenkinder geschieht es, damit Gott sie prüfe, und damit sie sehen, dass sie an und für sich Tiere sind. An und für sich Tiere. Eigentlich heißt es, dass sie auf sich gestellt Tiere sind. Das heißt, in der Trennung von dem lebendigen Gott, von dem ewigen Leben und von der Quelle der eigentlichen Wirklichkeit Gottes. Wir werden dann noch auf die Stelle zu sprechen kommen in Römer 1, wo es dreimal in erschütternder Weise heißt, dass Gott den Menschen, den Adam, dahingegeben hat, in den Verfall seines Geistes und Denkens, in den Verfall seiner Seele und in den Verfall seines Leibes, in zerstörerische Leidenschaften, sodass die Flamme seines Geistes zu einem glimmenden Dochte herabsank. Also getrennt von Gott und dem Gesetz der Sünde und des Todes ausgeliefert, stimmt das schon, dass der Mensch an und für sich dem Tiere gleicht, auf sich gestellt und in der Trennung von Gott. Denn was das Geschick der Menschenkinder und das Geschick der Tiere anbetrifft, so haben sie einerlei Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene. Und einen Lebensodem haben sie alle, eine Seele. Und da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tiere, denn alles ist Eitelkeit. Unter der Sonne betrachtet, möchte ich hinzufügen, wir werden dann gleich noch aus dem Munde Jesu ein Wort hören über den Vorzug des Menschen vor dem Tiere, dann betrachtet er die Geschichte über der Sonne, im Lichte Gottes, im Lichte höherer Dimensionen und Erkenntnisse, die Salomo hier nicht haben konnte. Kein Vorzug des Menschen vor dem Tiere. Da ist der gleiche Bauplan. Denken wir nur an das Knochengerüst der höheren Säugetiere und des Menschen. Was nicht beweist, dass der Mensch etwa vom Affen abstamme, genauso wenig wie die Tatsache, dass unsere Ingenieure denselben Bauplan des Autos immer wieder und verfeinert verwendet haben, bezeugt, dass der Rolls-Royce abstammt von einem Opel P4 aus vorsintflutlichen Autozeiten. Aber es ist das gleiche Knochengerüst. Es sind die gleichen biologischen Grundbedürfnisse. Essen, trinken, sich vermehren. Es ist Lebensanfang durch Zeugung und Geburt und Lebensende durch den Tod. In der gleichen Weise die Tiere wie der Mensch. Ja, es ist sogar dieselbe Erbsubstanz, die alle Tiere und alle Menschen verbindet, eine geheimnisvolle DNS, die alle Gene zusammenfasst. Desoxyribonukleinsäure, sagt der Wissenschaftler, die in jedem Zellkern ist, mit allen Erbanlagen und die lediglich bei den verschiedenen Tieren etwas anders konstruiert und konzipiert ist und auch beim Menschen. Die Moleküle, Molekülgruppen sind anders angeordnet und eine andere Chromosomenzahl. Wir haben also wirklich vieles gemein mit dem Tiere, so dass es unter der Sonne heißen kann, da ist kein Vorzug des Menschen vor dem Tiere, denn alles ist Eitelkeit, alles geht an einen Ort, alles ist aus dem Staube geworden und alles kehrt zum Staube zurück. Wer weiß von dem Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, und von dem Odem der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt? Antwort: Wir wissen es. Erleuchtet durch den Heiligen Geist, der die Geheimnisse und Offenbarungen erkennt, auch die Tiefen Gottes, denn was kein Auge gesehen hat, auch nicht das Auge des Predigers Salomo, und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herzen aufgestiegen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihm lieben. Das Neue Testament sagt vieles zu dieser Frage, wer weiß von dem Odem der Menschenkinder, ob er aufwärts fährt, und von dem Odem der Tiere, ob er niederwärts zur Erde hinabfährt. Ich denke nur an Philipper 1, 23, wo der Apostel Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aber ich möchte das Wort noch zu Ende lesen, und so habe ich gesehen, dass nichts besser ist, als dass der Mensch sich freue an seinen Werken, denn das ist das ihm beschiedene Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, dass er Einsicht gewinne in das, was nach ihm kommen soll und werden soll? Antwort: Das kann nur der Heilige Geist, der in das Ganze der Wahrheit und in die Tiefen Gottes und in den ganzen unausforschlichen Reichtum Christi hineinführt. Wir können also von dem Prediger Salomo nicht allzu viel verlangen. Unter der Sonne. Zu diesem Gedankengang möchte ich doch noch zwei Stellen lesen. Kein Vorzug des Menschen vor dem Tiere unter der Sonne, an und für sich, auf sich gestellt, getrennt von Gott, wie ein Tier. Die erste Stelle ist Daniel 4, Vers 30 bis 35. Und der König Nebukadnezar hob an und sprach, ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Noch war das Wort im Munde des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel herab. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Kraut zu essen geben wie den Rindern, und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Man stelle sich vor, das würde heute jedem im Hochmut seines Herzens regierenden Politiker zuteil. Würden die Weiden und Almen für die weitenden Könige nicht mehr ausreichen. In demselben Augenblick wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen, und er wurde von den Menschen ausgestoßen, und er aß Kraut wie die Rinder. Und sein Leib ward benetzt von dem Tau des Himmels, bis sein Haar wuchs gleich Adlerfedern und seine Nägel gleich Vogelkrallen, so wie das heute bei manchem unserer Jugendlichen ist. Aber Spaß beiseite, jetzt wird es ernst. Und da wollen wir einmal ein Wort aufschlagen aus Psalm 73. Immer noch an und für sich Tier in der Trennung von Gott. Psalm 73, Vers 21 und folgende. Als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach. Und das haben wir vielleicht alle schon einmal erlebt, wenn wir in der Opposition gegen Gott standen, wenn wir im Murren standen, wenn wir Leiden, Anfechtungen, Nöte und Drangsale so hinnahmen, dass wir uns innerlich verbitterten gegen den Vater aller Vaterschaften und eine Wurzel der Bitterkeit in unserer Seele aufwuchs, die nicht nur uns selbst, sondern auch andere verunreinigte. Als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und wusste nichts. Ein Tier, ein Vieh war ich dir gegenüber, Und da steht nun das Wort Behemah, verwandt mit Behemoth, jenem Behemoth aus dem Buche Hiob, der nicht nur das Nilpferd schildert, sondern wahrscheinlich sogar einen jener gewaltigen Sauriere, ein gewaltiger Fleischberg mit einem winzigen Gehirn. Ein Vieh, ein Fleischberg ohne Gehirn, da war ich dumm, als ich mich gegen Gott verbitterte und wusste überhaupt nichts. Ein Vieh war ich bei dir, wie einer jener Sauriere, die heute die Kinder gerne als Bilder sammeln oder als Stofftiere. Doch ich bin stets bei dir, du hast mich erfasst bei meiner rechten Hand. Durch deinen Rat wirst du mich leiten und deiner Herrlichkeit gemäß wirst du mich aufnehmen oder in deine Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen. Wen habe ich im Himmel und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergeht mein Fleisch und mein Herz, meines Herzens Fels und mein Erbteil ist Gott auf ewig. Durch deinen Rat wirst du mich leiten. Und da denken wir an Römer 8, dass denen, die Gott lieben und die nach dem Vorsatz Gottes berufen sind, Gott alle Dinge, ja geradezu das ganze All zum Guten angeordnet hat, dass das Bild des Erstgeborenen der Brüder in den nachgeborenen Brüdern ausgestaltet würde, unter Leiden und Drangsalen, sodass jeder Augenblick ihres Lebens, wenn sie Gott lieben, wenn sie nach Vorsatz berufen sind, ihnen zum Guten dienen muss. Dass doch Gott uns schenken möge, dass wir nicht an und für sich Tiere sind, getrennt von Gott, sondern dass wir vermöge unseres Geistes und schon gar vermöge des Heiligen Geistes uns nicht erbittern gegen Gott, sondern uns durch seinen Rat leiten lassen bis in seine Herrlichkeit. Und nun zu dieser Aussage, es gibt keinen Vorzug des Menschen vor dem Tier, möchte ich nun einen Kontrapunkt setzen. Und das scheint uns zunächst ein gewisser Widerspruch zu sein. Es sind Worte des Herrn Jesus, die wir vor einiger Zeit auch in unserer Gemeindebibelstunde behandelt haben. Matthäus 6, 25 bis 26. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Salomo sagte, es gibt keinen Vorzug des Menschen vor dem Tieren. Und in Matthäus 10, 29 bis 31 heißt es parallel dazu, werden nicht zwei Sperlinge um einen Pfennig verkauft und nicht einer fällt auf die Erde ohne euren Vater. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Und in Lukas 12, 22 bis 24 sagt Jesus, seid nicht besorgt, betrachtet die Raben, um wie viel vorzüglicher seid ihr als die Vögel. Und da habe ich nun, vorwitzig wie ich bin, den Geschwistern in der Bibelstunde erst einmal einiges erzählt von den Vögeln und habe sie gefragt, sind wir Menschen denn wirklich vorzüglicher als die Vögel? Ist das nicht ein sehr gewagtes Wort? Ich darf Ihnen mal etwas erzählen. Man hat Brieftauben, die ja immer wieder zu ihrem Schlag zurückkommen, die Augen zugeklebt, hat sie weit entfernt von ihrem Schlag hochgelassen und sie haben prompt auf dem direktesten Weg zu ihrem Schlag zurückgefunden. Und man hat jetzt entdeckt, woran dies liegt. Die Brieftauben oder überhaupt alle Tauben, wir haben ja vorhin von den Tauben gesungen, haben in ihrem Schnabel magnetisch aufgeladene Teilchen, die sich wie ein Kompass nach den Magnetlinien unserer Erde ausrichten. Und diese Ausrichtung wird dann über Nervenenden, die daran befestigt sind, dem Gehirn dieser Tiere zugespielt, sodass sie sich an den Magnetlinien der Erde orientieren. Machen Sie das mal, wenn Sie fliegen könnten. Das scheint übrigens auch bei den anderen Vögeln so zu sein. Noch ein Beispiel. Die Küstenseeschwalbe fliegt zweimal im Jahr nur wegen der Brutbedingungen aus den Gebieten der Arktis in die Antarktis und legt dabei jedes Mal 15.000 Kilometer zurück. Und man hat festgestellt, dieses Vöglein frisst sich vorher genauso viel Fett an, wie es verbrennen muss auf diesem langen Fluge. Oder ein anderes Beispiel. Sie haben vielleicht schon einmal von einem Planetarium gehört. Das ist eine große Kuppel, in die man jeden Sternenhimmel dieser Erde einblenden kann, einspiegeln kann, also meinetwegen auch den südlichen Sternenhimmel, den Sternenhimmel Australiens oder Chinas. Man hat nun Zugvögel genommen, ich meine, es wären Goldhähnchen gewesen, hat ihnen den südlichen Sternenhimmel vorgespiegelt, den sie gar nicht kennen, hat dann die Kuppel geöffnet, hat sie hinausfliegen lassen und die Vögel waren natürlich im ersten Moment verwirrt. Sie zogen einige Runden, haben sich dann an unserem Sternenhimmel neu orientiert und sind in genau der richtigen Richtung hinweggeflogen. Woher kennen denn diese Vögel mit ihren kleinen Augen die Sternbilder? Oder der Kolibri, wenn er vor einer Blüte steht und rasend schnell seine Flügel bewegt, um Honig zu saugen, hat er einen Puls von 1200 in der Minute. Wenn er sich auf der Blüte niederlässt, sinkt der Puls auf 460 herab. Und wenn er in der kühlen Nacht übernachtet und er Energie sparen muss, hat er nur noch 60 Puls. Das sollten wir einmal versuchen. Dann wären wir am nächsten Tage oder in derselben Stunde tot. Das sind Geheimnisse über Geheimnisse. Ihr seid vorzüglicher als die Vögel. Stimmt denn das? Da haben einige Brüder, die verwirrt waren durch mich, ich bin ja wirklich ein schlimmer Mensch, haben gesagt, das sind die Jünger Jesu. Die Jünger Jesu sind hier gemeint. Die Jünger Jesu sind vorzüglicher als die Vögel. Das wäre mir allerdings zu wenig. Ein Mensch, der wiedergeboren ist und Heiligen Geist hat, dass Jesus über ihn nur solches zu sagen vermag. Nein, es ist schon so, dass er das ganz allgemein gemeint hat, im Blick auf den Menschen. Denn in Matthäus 12, Vers 12 heißt es, ein Mensch ist vorzüglicher als ein Schaf. Und nun möchte ich darauf verzichten, euch noch etwas zu erzählen über die dummen Schafe, die sogenannten dummen Schafe. Wir schlagen jetzt einmal zu diesem Geheimnis des Menschen Psalm 8 auf. Ein Psalm, den David gedichtet hat, angesichts seiner vielen Probleme, die er gehabt hat auf der Flucht. Und er hatte mehr Probleme und Nöte als Haare auf dem Kopf. Er ist aus seiner Höhle in der Wüste Judas herausgegangen und hat sich unter den Sternenhimmel gestellt. Und das ist dann ein Sternenhimmel, den wir in unseren Städten nie zu sehen bekommen, es sei denn, wir sind einmal an der See oder im Hochgebirge. Dann können wir vielleicht etwas verstehen von dem Befehl Gottes an Abraham: Tritt vor dein Zelt und zähle die Sterne. Und dass dann Abraham kapitulieren musste und sagen musste: Nein, sie sind unzählbar. Und dabei hatte Abraham noch nicht einmal ein Fernglas, geschweige denn die großen optischen Geräte, die heute unsere Astronomen haben. Dort sagt David: Jehova, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gestellt hast über die Himmel, über das ganze Universum. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Vollmacht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Und das ist letzten Endes der Satan. Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Kunstwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Enosch, das heißt der sterbliche Mensch, dass du seiner gedenkst, und der Sohn Adams, der Menschensohn, dass du überhaupt auf ihn Acht hast? Und das verstehen wir immer so: Wenn ich die Weiten des Universums betrachte, die Millionen an Sonnen und Galaxien, die die heutigen Astronomen vermuten und annehmen, und ich sehe dann den Mensch, der an und für sich Tier ist, was ist dann schon der Mensch? Antwort: Ein Dreck. Aber genau das ist eben nicht gemeint. Das müsste er sein. Aber dann steht David vor der unfassbaren Tatsache, dass Gott diesem Menschlein, der an und für sich ein Tier ist und der an und für sich in der Trennung von Gott keinen Vorzug vor dem Tiere hat, in einer solchen Weise gegenüberstellt, steht, dass er seiner gedenkt und dass er beständig auf ihn Acht hat. Ja, das ist wirklich eine erstaunliche Tatsache. Wir singen ja gerne das Lied: Herr, habe Acht auf mich und reiß mich kräftiglich aus allen Dingen, die mich abbringen wollen von dir. Über dieses Achthaben Gottes möchte ich noch ein Wort lesen aus 2. Mose 2, Vers 23 bis 25. Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten, und die Kinder Israels seufzten wegen des Dienstes und schrien, und ihr Geschrei wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Und Gott sah die Kinder Israel, und Gott nahm Kenntnis von ihnen. Und das gilt auch uns, dass dieser lebendige Gott trotz unserer Geringfügigkeit auf uns Acht hat, die wir geschaffen sind im Bilde Gottes, im Bauplan Gottes. Ich möchte das Wort aus Psalm 8 noch zu Ende lesen. Was ist der Mensch, der Vergängliche, dass du sein gedenkst? Und der Sohn Adams, dass du auf ihn Acht hast? Worin besteht das Geheimnis dieses Menschen, der unter der Sonne betrachtet wie ein Tier ist? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände. Das All hast du unter seine Füße gestellt. Das gilt zunächst einmal dem Menschen, dem Adam vor dem Fall. Das gilt dann in einer viel wunderbareren Weise von dem letzten Adam, von dem Adams Sohn Jesus Christus, der dieses alles in wunderbarer Weise erfüllt, wie es uns der Hebräerbrief sagt. Worin besteht das Geheimnis des vergänglichen Menschen? Ich habe es schon angedeutet. 1. Mose 1, 26. Er wurde geschaffen im Bilde Gottes. Nicht als Abbild Gottes. Das ist nicht so zu verstehen, dass wenn wir vor den Spiegel hintreten und wenn wir uns ansehen, dass wir dann sagen könnten, so, jetzt sehe ich Gott. Geschaffen im Bilde Gottes heißt nach Kolosser 1, geschaffen in dem Christus, in dem Bauplan Gottes, denn er ist das Bild des lebendigen Gottes, das Abbild und Urbild alles Geschaffenen. Das ist das Geheimnis des vergänglichen Menschen, des Sohnes Adams. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollten einmal den Herrn Jesus versuchen und sie stellten ihm die Frage: Rabbi, sollen wir dem Cäsar in Rom Steuern zahlen oder nicht? Das ist ja bis heute bei der Steuerflucht unserer Reichen dasselbe Problem geblieben. Nur hatten die Juden andere Gründe. Sie hassten den heidnischen Herrscher, der Israel unterjocht hatte. Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Was sagst du nun dazu? Ja oder nein? Und dann hätten sie Jesus so oder so in der Falle gehabt. Da sagt der Herr Jesus zu ihnen, der sie durchschaute: Was habt ihr in eurer Tasche? Du, greif mal in deine Tasche und zieh die Münze heraus, die du darin hast. Und da hat der eine unter Brummen die Münze herausgezogen. Ein Schekel, ein Silberschekel. Und er sagt: Was ist darauf für ein Bildnis, für eine Prägung? Das Bildnis des Cäsars Tiberius. Wie, sagt Jesus? Ihr tragt das Bild des Cäsars in eurer Tasche mit euch herum. Dass der Kaiser in seiner Münzanstalt auf seine Silberdenare hat prägen lassen, dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Und das verstehen wir meistens so: Bezahlt der irdischen Obrigkeit eure Steuern und was dann noch übrig bleibt an kümmerlichen Pfennigen, das gebt Gott. So ist es aber nicht gemeint. Was sollen wir Gott geben? Wir tragen auch ein Bildnis. Nicht des Kaisers oder des Bundespräsidenten oder irgendeines anderen Politikers, sondern wir tragen das Bildnis Gottes, das Bildnis Christi Jesu. Wir sind geschaffen im Bilde Gottes und deshalb gehören wir mit unserer ganzen Existenz dem lebendigen Gott, dem Schöpfer der Menschen, nach Geist, Seele und Leib, während das Geld bestenfalls nur dem Kaiser gehört. Einer Weisheit ohnegleichen hat Jesus hier seinen Feinden geantwortet. Was ist nun der Vorzug des Menschen vor dem Tiere, sodass Jesus sagen kann, ihr seid vorzüglicher als die Vögel? Bei aller Gleichheit mit dem Tiere, das ist zunächst einmal der Geist. Das ist nicht unbedingt das Gehirn. Das Gehirn ist der Computer des Geistes. Aber Sie wissen ja, wenn man einen Computer nicht speist mit der Software, dann ist er zu nichts nütze. Das Gehirn, hochorganisiert, und jedem Computer in gewisser Weise doch noch überlegen, ist dann der Computer des Geistes, den Gott dem Adam eingehaucht hat. Und damit ist verbunden unser Ich-Bewusstsein, unser personales Ich. Wir wissen um uns selbst, anders als die Tiere. Wir wissen um unsere Vergangenheit. Wir wissen um unsere flüchtige Gegenwart. Wir wissen um unsere Zukunft. Wenigstens zu teilen. Wir wissen um den kommenden Tod. Und wir haben, anders als das Tier, eine Sprache. Die Tiere haben auch gewisse Töne, Lockrufe, Warnrufe. Die Ameise hat sogar eine Fühlersprache und Trillersprache. Die Bienen haben eine Tanzsprache, aber das sind nur geringe Laute für die allergeringsten Lebensbedürfnisse. Aber wir haben eine reiche Sprache, mit der wir beten können zu dem Vater aller Vaterschaften, zu dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, und mit der wir die Offenbarung Gottes studieren können. Deshalb ist der Teufel heute bemüht, die Sprache unserer Generation herabzuschrauben auf 400 Wörter Bildzeitungsniveau. Und das Ende wird sein, dass die kommenden Generationen die Bibel nicht mehr verstehen. Schon heute gibt es junge Leute in den Gemeinden, die in ihrem Beruf Computerfachleute sind oder Ingenieure, die aber in der Gemeindestunde bei solchen Vorträgen sagen, das ist mir alles zu schwierig. Ich brauche nur glauben wie ein Kindlein, dass ich in den Himmel komme, und das genügt. Und dabei will der Heilige Geist, der in unserem Geiste Wohnung genommen hat und uns Zeugnis gibt, dass wir Söhne Gottes sind, uns hineinführen sogar in die Tiefen Gottes. Nun möchte ich gerne noch etwas kurz vorlesen von unserem Bruder Werner Gitt aus seinem Buche Schöpfung oder Evolution zu unserem menschlichen Gehirn. Jetzt dürfen einige Geschwister, die vielleicht schon müde sind, einmal kurz abschalten und haben eine Erholungspause. Und ich will das einmal für die, die es interessiert, vorlesen. Unvergleichlich viel komplizierter ist das Leben. Allein das menschliche Gehirn stellt eine so komplizierte Schaltung dar, wie sie in keinem noch so modernen Computer anzutreffen ist. Die Grundeinheit aller Denk- und Gedächtnisleistungen des menschlichen Gehirns ist die Nervenzelle, das Neuron. Es gibt etwa 10 Milliarden Neuronen in unserem Gehirn, wovon jede Nervenzelle wiederum 10.000 Verbindungen zu den anderen Neuronen oder Nervenzellen hat. Nun rechnen Sie bitte mal schnell aus. 10 Milliarden mal 10.000. Das sind die Schaltungsverbindungen in unserem Gehirn. Das sehen Sie einmal daran, dass wir unser Gehirn nur recht wenig nutzen. Das ergibt für das Gesamthirn ein Netzwerk mit 100.000 Milliarden Verknüpfungen. Wie ungeheuer groß diese Zahl ist, wird besonders deutlich durch den Vergleich mit einer anderen Zahl. Unser Chromosom, das ist eine unserer 46 Erbanlagen, enthält etwa 1 Million Gene der Grundeinheit unserer Erbinformation. 1 Million dieser Informationseinheiten enthalten den Bauplan für einen kompletten Menschen und sind in einem jeden Zellkern unseres Leibes niedergelegt. Also ob der Mensch braune Haare hat oder blaue Augen oder grüne Augen oder schiefe Zehen oder gerade Zehen, eine gerade Nase oder eine gebogene Nase, das ist alles festgelegt in diesen Erbinformationen. Die Erbinformation eines Menschen enthält etwa 10 Milliarden Bits. Das ist was für die jungen Leute. Ein Bit ist die kleinste Informationseinheit. Ein menschliches Gehirn dagegen vermag 1000-mal mehr, nämlich 10 Billionen Bits zu speichern. Die letztere Kapazität entspricht etwa der 800.000-fachen des Arbeitsspeichers heutiger moderner Großrechenanlagen. Zu meinen, dass eine derart komplexe sprachanalytische Maschine wie das menschliche Gehirn durch Zufall nach den Prinzipien der Evolution entstand, ist informationstheoretisch absolut untragbar. Nun haben Sie doch zugehört. Aber Sahaja 12, Vers 1 sollten wir zu dieser hochwissenschaftlichen Aussage lesen. Ausspruch des Wortes Jehovas über Israel. Es spricht Jehova, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Nämlich nach der Zeugung während seines Embryonaldaseins. Und dieser Gott sagt dann, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Der Gott, der des Menschen Geist in seinem Inneren bildet. Mensch zwischen Tier und Engel. Dazu noch eine weitere Stelle aus den Evangelien. Und zwar schlagen wir einmal kurz auf Markus 1, Vers 12 bis 13. Der kürzeste Bericht von der Versuchung des Herrn Jesus. Und alsbald treibt der Geist ihn, Jesus, hinaus in die Wüste. Die anderen Evangelien setzen hinzu, damit er dort von dem Teufel versucht würde. Das ist also das erste Werk des Heiligen Geistes an Jesus, dem Messias. Weil der Herr seinen Gehorsam erweisen muss in Konfrontation mit der Sünde und mit der Versuchung. Und alsbald treibt der Heilige Geist ihn hinaus in die Wüste und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und er war unter den wilden Tieren und die Engel Gottes dienten ihm. Und da haben wir nun jenes Urbild. Der Adam, auch der letzte Adam, unter den wilden Tieren und den Engeln, die ihm dienen. Der Mensch zwischen Tier und Engel stehend. Und es ist wirklich so, dass der Mensch diese Spannungsbreite hat, diese Möglichkeit hat, ein Tier zu sein, ja eine Bestie, wie Hitler oder Stalin, der Millionen foltern ließ und töten ließ, oder aber auf der anderen Seite ein Mensch, der anderen Menschen unsäglich viel Gutes tut, Barmherzigkeit erweist. Und diese Beispiele hat es ja auch gegeben in der Geschichte der Menschheit. Denken wir nur an Stephanus, der, als er gesteinigt wurde und starb, den Herrn Jesus sah in dem geöffneten Himmel und diejenigen, die ihn steinigten und die Augenzeugten, sagten, siehe sein Angesicht, wie eines Engels Angesicht leuchtet es. Mensch zwischen Tier und Engel. Und wir werden ja nicht nur das Bild eines Engels tragen, sondern wir werden einmal das Bild Jesu Christi, das Antlitz des Sohnes Gottes tragen. Aber zu dieser Aussage Mensch zwischen Tier und Engel kurz noch ein Wort aus 2. Petrus 2. 2. Petrus 2, Vers 9 bis 12. Dort heißt es, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichtes, um bestraft zu werden. Besonders aber die, welche in der Lust der Befleckung dem Fleische nachwandeln und die Herrschaft verachten. Verwegene, Eigenmächtige, sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern, während Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil wider sie beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige natürliche Tiere, geschaffen zum Fang und Verderben, lästernd über das, was sie nicht wissen, werden auch in ihrem eigenen Verderben umkommen, indem sie den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Der Mensch, wir möchten nicht sagen wie ein Tier, das wäre eine Beleidigung für das Tier, sondern der Mensch wie eine Bestie. Es gibt kein Tier, auch nicht unter den Raubtieren, das Millionen anderer Tiere tötet, das Kannibalismus betreibt, jedenfalls nicht in der Regel, so wie es der Mensch in seinen Völkermorden und Kriegen tut. Und so müssen wir sagen, der Mensch kann zur Bestie werden. Und der letzte Weltenherrscher vor dem Kommen Jesu Christi wird ja einmal die Bestie heißen, nicht das Tier, sondern die Bestie. Nun zurück. Hat der Mensch einen Vorzug vor dem Tiere? Der Herr Jesus sagt, ihr seid vorzüglicher als die Vögel, als die Tiere. In Sprüche 20, 27 steht geschrieben, der Geist des Adam ist eine Leuchte Jehovas, durchforschend alle Kammern, alle Organe, alle Zellen seines Leibes. Und das war wirklich so vor dem Fall, als Adam, als der Königspriester Gottes, noch in der Fülle des Heiligen Geistes stand und als die Leuchte Jehovas ihn und seinen Leib durchtrank und erleuchtete. Aber dann im Fall wurde er dahingegeben. Dahingegeben in das Gesetz der Sünde und des Todes. So wie es in Römer 1 von den Völkern, von den Heidenvölkern geschrieben steht, dass sie nach Geist, Seele und Leib ins Gericht und in das Verderben des Geistes, in das Verderben ihrer Gefühle, ihrer Seele und in das Verderben ihres Leibes laufen mussten. Römer 1, Vers 24, Vers 26 und Vers 28. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, dass diese Flamme des Geistes, die einst Adam erfüllte, zum glimmenden Dochte wurde. Dieser letzte Funke an dem Docht ist dann zum Anknüpfungspunkt geworden für den Geist des lebendigen Gottes. Weshalb Paulus einmal Timotheus schreibt, fache an die Flamme, die in dir ist, die Flamme des Geistes, zu einem leuchtenden Feuer. Und der Messias ist nicht gekommen, diesen glimmenden Docht auszudrücken, sondern durch die Gabe seines Geistes, des Geistes Gottes, wieder anzufachen, sodass wir in unsere ursprüngliche Würde und in den Adel Adams als Könige und Priester für seinen Gott und Vater wieder zurückkehren können. In Malachi 2 steht einmal das geheimnisvolle Wort. Sein war der Überrest des Geistes, des Gottes, von dem geschrieben steht, dass er einen Samen suchte, nämlich den Messias, den er aus der Väterreihe Israels kommen lassen wollte und der dann nach seiner Erhöhung den Heiligen Geist senden könne. Seit dieser Zeit der Sendung des Messias ist unser Geist nun die Stätte des Heiligen Geistes, die Stätte der Offenbarung seines Geistes, der Ort der Wiedergeburt. Der Heilige Geist bezeugt in Zusammenarbeit mit unserem Geist, dass wir Söhne Gottes sind. So heißt es in Römer 8, 16. Und der Apostel Paulus kann sagen, dass unser Körper, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sei. Ich möchte dazu noch das kostbare Wort lesen aus Jesaja 57, wo von diesem Ort der Wiedergeburt, von diesem Ort unseres Geistes geredet wird. Jesaja 57, Vers 15 bis 16. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein, denn der Geist würde vor mir verschmachten und die Seelen, die ich ja schließlich geschaffen habe. Unser Geist als das Organ des Heiligen Geistes. Und dazu gehört nun auch, dass kein Sperling vom Dache fällt ohne den Willen unseres Vaters. Wenn Gott uns so sehr beachtet, wenn Gott unserer so sehr gedenkt und wenn er uns in einer solchen Weise würdigt, dass wir im Bilde seines Christus geschaffen sind. Der Herr Jesus hat es gesagt: Kein Haar fällt von eurem Haupte ohne den Willen eures Vaters. Er zählt unsere Tränen, so sagt die Heilige Schrift. Er zählt die Schritte, auch unserer Flucht. Er zählt die Sterne des Universums. Er zählt die Glieder, die da entstehen im Leibe der Mutter. Er zählt die Gene und Erbbestandteile, die dem Menschen unterlegt sind. Er zählt alles. Und über den Menschen, der in solcher Weise dem planenden Willen Gottes untersteht, muss gesagt werden: Wenn das Größte dem planenden Willen Gottes unterliegt, dann auch das Kleinste in unserem Leben. Er gestaltet die Weltgeschichte, damit sie zur Heilsgeschichte werde. Er gestaltet die Heilsgeschichte in Jahrtausenden, in Äonen, in Jahrwochen, in Heilsterminen. Er ordnet die Zeit. Dem Vater sind die Zeiten und die Heilstermine zur Verfügung gestellt. So wird es uns gesagt in der Apostelgeschichte. Und er gestaltet auch unsere Lebensgeschichte, unsere Biografie. Der Herr Jesus hat einmal gesagt: Kein Jota wird vergehen im Worte Gottes, ohne dass es erfüllt wird. Und das Jota ist der kleinste Buchstabe, den es überhaupt gibt im Hebräischen, und heißt zu Deutsch in seiner Bedeutung der Eidschwur, die Schwurhand. Und daneben gibt es noch viele kleine Tütelchen, Krönchen, die auf die Buchstaben des Hebräischen gemalt sind, von denen man bis heute noch nicht weiß, was sie zu bedeuten haben. Und auch von ihnen sagt der Herr Jesus: Keines wird vergehen, bis es alles erfüllt sein wird. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben über diesen planenden Willen Gottes, der alles zählt und alles ordnet. Im Hebräischen gibt es ein Wort für Schwangerschaft. Es heißt Haherayon, die Schwangerschaft. Dieses Wort hat den Zahlwert 276. Und das sind die Tage einer normalen Schwangerschaft. 276 Tage. Wenn wir es auflösen, dann gewinnen wir die Multiplikation 6 mal 46. 6 ist die Zahl des Menschen. Und wenn Sie fragen, wie viele Chromosomen, wie viele Erdbestandteile der Mensch hat, im Gegensatz zum Affen und zu anderen Tieren, dann sind es 46. 6 mal 46. Man kann es auch anders auflösen. 6 mal 2 mal 23. 6 die Zahl des Menschen. Zwei Menschen sind an der Zeugung beteiligt. Jeder dieser beiden Menschen bringt 23 Chromosomen mit bei der Zeugung. Und man kann es noch anders auflösen, dieses Wort Schwangerschaft, Herr Herajon, nämlich 12 mal 23. Und dann ist es die Zeugung Israels, die Wiedergeburt des Sonnenweibes Israels am Ende der Tage. Das ist göttliche Mathematik. Das ist der planende Wille Gottes. Ich möchte es noch einmal sagen, wenn das Größte dem planenden Willen Gottes unterliegt, dann auch das Kleinste, dann auch der Sperling, der vom Dache fällt, das Haar, das von unserem Haupte fällt, die Tränen, die wir vergießen, die Schritte, die wir gehen, die Sterne des ganzen Universums. Über das Vorzügliche des Menschen vor dem Tiere haben wir etwas gesagt. Was ist nun das Vorzüglichere der Kinder Gottes? Nicht nur der Menschen, sondern derer, die wiedergeboren sind durch das Wort des lebendigen Gottes aus dem Heiligen Geist. Es geht weit über das Vorzüglichere des Menschen vor dem Tiere hinaus. Wir haben vorhin schon darauf hingewiesen, auf Römer 8, Vers 28, dass Gott denen, die ihn lieben und die nach göttlichem Vorsatz berufen sind, das all zum Guten angeordnet hat, alle Dinge zum Guten mitwirken lässt, dass das Bild des Erstgeborenen der Brüder in den nachgeborenen Brüdern ausgestaltet würde. Denn die, die er berufen hat, die hat er auch bestimmt zur Herrlichkeit. Und dass wir Träger des Heiligen Geistes sind, und der Heilige Geist ist die höchste Wirklichkeit und Realität, die es überhaupt gibt, die göttliche Realität, das ist unser Vorzug sogar vor allen Engeln, Fürstentümern und Gewaltigen. Sie sind uns zwar an Intelligenz weit überlegen, sie haben zwar anders als wir Zugang auch zu anderen Dimensionen der erschaffenen Welt. Es gibt ja mehr Dimensionen als die drei Dimensionen, in denen wir leben. Und wenn wir die Zeit hinzunehmen, sind es vier Dimensionen. Sie sind uns darin überlegen, dass sie Zutritt haben, auch in die Welt Gottes. Und dennoch werden die Ersten die Letzten sein. Und die Letzten, die Menschen, werden die Ersten sein. Die Engel stehen auf der Ebene des Ratschlusses. Sie verwalten die Naturkatastrophen, die Weltgeschichte und das Weltgericht. Wir stehen unter dem Wohlgefallen der Liebe Gottes. Uns Menschenkindern, die wir den Heiligen Geist tragen, hat er sein Wesen geoffenbart in seinem Sohne Jesus Christus durch den Geist, der in das Ganze der Wahrheit hineinführt. Das ist der Unterschied zwischen Intelligenz und Heiligem Geist, zwischen Ratschluss und Erlösung. Die Engel beten Gott an mit der Formel: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und das tun auch wir in einer heiligen Ehrfurcht vor dem Schöpfer aller Dinge und vor dem lebendigen Gott. Aber wir dürfen durch den Geist, der in unseren Herzen ruft, sagen, aber lieber Vater, wir dürfen dem ins Herz schauen, der uns so geliebt hat. Und während wir nun durch das Evangelium und durch die Offenbarung des Heiligen Geistes im Wort Zugang haben zu der Gnade Gottes, begehren die Engelmächte, auch die höchsten Fürstentümer und Gewaltigen, hineinzuschauen in das Geheimnis des Evangeliums, in das Geheimnis der Gnade, das sie noch nicht empfangen haben. 1. Petrus 1, Vers 12. Und deshalb wird durch die Gemeinde in der Gegenwart, den Fürstentümern und Gewaltigen in der Himmelswelt, die buntfarbige Weisheit Gottes kundgetan oder geoffenbart. So nehmen die Glieder der Gemeinde des Leibes Christi teil an dem vorzüglicheren Namen des Sohnes Gottes, den er, der Sohn Gottes, vor allen Engeln ererbt hat. Das ist unser Vorzug, selbst vor den Engeln und Gewalten. Das Vorzüglichere der Kinder Gottes. Vorzüglicher nicht nur als die Vögel und als die Spatzen und Raben und als die Tiere, sondern hoch erhoben durch den Heiligen Geist. Noch sind wir beides, arme Erdenwesen und getrennt von Gott, dem Tiere gleich. Und in unserem Leibe, dem Gesetz der Sünde und des Todes unterworfen. Aber das Gesetz des Geistes des Lebens hat uns befreit von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und so sind wir hoch hinausgehoben über unsere rein irdische Existenz unter der Sonne. Und wir haben Teil an der Wirklichkeit Gottes über der Sonne. Und deshalb werden wir aufgerufen von dem Apostel, nicht nach dem zu trachten, was auf Erden ist, das tun wir sowieso, sondern unser Sinnen und Trachten zu richten auf das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Amen.